Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Und was für ein großartiger, wunderschöner Lobpreis war das, der hier unser Haus erfüllt hat heute Morgen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Was für ein Geschenk. Ich möchte einen Bibeltext verlesen aus Johannes 2, die Verse 1 bis 3. Unsere Predigtreihe heißt Unterwegs mit Jesus. Da sind wir schon eine Weile und das werden wir auch noch eine Weile bleiben. Und heute geht es um die sogenannte Hochzeit in Kana. Und dort heißt es, also Johannes 2, 1 bis 3 und dann 5 bis 11. Da heißt es, und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Seine Mutter, Vers 5, seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, jeder Mann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und seine Herrlichkeit und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und seine Jünger glaubten an ihn. Diese wunderbare Geschichte, diese abgewendete Katastrophe beginnt wie viele gute Geschichten. Es beginnt mit einer guten Idee. Es beginnt mit einer guten Idee. Es scheint einfach in der Nachbetrachtung eine richtig gute Idee gewesen zu sein, Jesus einzuladen. Jesus einladen ist immer eine gute Idee, findet ihr auch? Ja, eine richtig gute Idee, Jesus einzuladen. Ich weiß gar nicht, warum sie ihn eingeladen haben. Ich kann nur spekulieren, Beweise habe ich nicht, aber ein paar Indizien. Ich weiß nicht genau, woher sie ihn kannten, aber eins weiß ich, die Maria, die schienen sie gut zu kennen. Ich weiß nicht, ob das Ding so ein bisschen über seine Mama, über die Maria gelaufen ist. Wenn ich das so lese, die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Ich weiß es nicht genau. Die Maria, die stand dem Paar offensichtlich nahe. Das war so eine Kümmerin, die hat mitgearbeitet bei der Hochzeit. Die wusste sofort, es ist kein Wein mehr da. Die hat sofort mit den Dienern gesprochen. Eine Kümmerin, irgendjemand, die da schon irgendwie was zu sagen hatte. Scheint nicht irgendwie eine völlig Fremde zu sein, die mal irgendwie zur Hochzeit eingeladen wurde. Ob Maria einfach ihren Sohn und seine Jünger einladen durfte, das Brautpaar sagt, Mensch, wenn du möchtest, dann bring doch deinen Sohn mit und seine Jünger. Oder ob das junge Paar den jungen Rabbi schon gehört hatte und sie mochten ihn und keine Ahnung, aber sie haben ihn eingeladen. Und Jesus einzuladen hat die ganze Party gerettet, hat die ganze Situation gerettet. Und wisst ihr, ich finde das eigentlich so schön, man kann ja mal sagen, weltgeschichtlich gesehen ist das ja eine sehr banale Geschichte. Eine kleine Hochzeit irgendwo und der Wein ist alle, oh, haben wir denn sonst keine Probleme? Ja? Wisst ihr, was los ist mit Hunger und Flüchtlingen und was weiß ich und so, ne? Aber ist das nicht schön, dass wir auch so eine Geschichte haben, die uns zeigt, dass Jesus sich für unser Leben interessiert? Und dass wenn wir einen Mangel haben, wenn wir ein Problem haben, dass Jesus da nicht steht und sagt, ihr Lieben, ich bin der Weltenherrscher. Ja? Wisst ihr, was hier los ist in der Welt? Ja? Ist das wirklich euer Ernst? Nein, Jesus ist da, sie haben ihn eingeladen und es kommt zu einem Wunder. Naja, und wie das halt so ist, wenn man in der Situation ist, dann ist es schon schlimm. Und gerade auch in diesem jüdischen Kontext. Eine Party mit zu wenig Wein, also das geht gar nicht. In Kana hätte man noch Jahre später geredet über Günni Geiz und seine Günstighochzeit. Das hätte dieser, der hätte eigentlich nur noch wegziehen können. Das, den Ruf, den wäre er nie wieder losgeworden. Äußerst, äußerst, äußerst peinlich. Also mir ist das so wichtig mit dieser Einladung. Ihr merkt, dass ich das immer wieder sage. Jesus wurde eingeladen, weil hier ist eine Botschaft drin. Jesus ist und war kein Partycrasher. Jesus geht nicht auf Partys, auf die er nicht eingeladen ist, sondern Jesus geht dahin, wo man ihn einlädt. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Das spricht so ein bisschen vom freien Willen des Menschen. Gott hat uns Menschen einen freien Willen gegeben und er hat uns Menschen geschaffen als sein Gegenüber. Und obwohl er uns unfassbar liebt, er ist unser Schöpfer. Er hat uns gemacht, er liebt uns unfassbar und er ist unser Erlöser, er hat alles für uns getan. So drängt er sich uns nicht auf, überwältigt uns nicht einfach irgendwie und sagt, ich sag euch jetzt, wo es lang geht, zu eurem eigenen Guten. Nein, er respektiert diesen Willen, den er den Menschen gegeben hat. Eine richtig gute Idee, Jesus einzuladen. Er wartet auf Einladungen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann möchte ich dich in dieser Predigt dafür begeistern, möchte dir Mut machen, ihn in dein Leben einzuladen und zu erleben, welche positiven Auswirkungen das hat, wenn Jesus in unserem Leben ist. Und dann in einem zweiten Schritt können wir es vielleicht so machen wie Maria, dass wir ihn reinbringen in alle möglichen Situationen über unser Leben hinaus. Dass wir ihn einladen, ihm Zutritt verschaffen in die Familie, in die Nachbarschaft, in die Firma, in die Schule, in die Uni, in alle Lebensbereiche. Einfach weil wir wissen, da wo Jesus sein darf, da wo er eingeladen ist, da können wunderbare Dinge geschehen. Er ist Gott und er liebt uns und er hat unfassbare Möglichkeiten. Er will eingeladen sein. Jetzt fragst du vielleicht, Uwe, wie könnte das denn ganz praktisch gehen? Wie kann ich denn Jesus einladen? Nun, du sprichst es einfach aus. Eine mündliche Einladung reicht völlig. Und alles, was es braucht, ist ein bisschen Glauben. Ah ja, Uwe, jetzt kommst du wieder mit diesem Glauben. Aber weißt du, ich habe da nicht so viel von. Ich bin mehr so ein rationeller Typ. Ich bin mehr Ich bin mehr so ein wissenschaftlich geprägter Typ. Du, gar kein Problem. Ein kleines bisschen Glaube reicht. Das ist das Wunderbare bei Jesus Christus. Ja, er sagt immer wieder, dass Menschen glauben sollen, damit er handelt. Das sagt er schon immer wieder bei den großen Wundern, die er gewirkt hat. Es geht schon um Glauben, aber es geht nicht um den Glauben als eine Leistung, die du irgendwie zu erbringen hast, dass du da aus dir selbst heraus was Großes tun müsstest. Nein, Jesus selbst sagt, wie ein Senfkorn, ein winzig kleines Korn, das würde völlig reichen. Also Zweifel sind völlig okay. Sich nicht ganz sicher zu sein, ist völlig okay. Aber den winzigsten Glauben, den wir haben, zu nehmen und zu investieren und Jesus einzuladen, darum geht es. Und dann sagt die Bibel an anderer Stelle ja, er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Ja? Er beginnt das mit dem Glauben in uns und er vollendet es auch. Das heißt, dieses kleine Samenkorn, dieses kleine Senfkorn, das säen wir in dieser Einladung. Und dann wächst ein Baum daraus und Glauben kann wachsen. Ich finde den Abschlusssatz in der Geschichte so interessant in diesem Zusammenhang mit Glauben. Da heißt es, diesen Anfang der Zeichen, also das allererste Wunder, das Jesus gewirkt hat, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa, ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und jetzt kommt's. Und seine Jünger glaubten an ihn. Ja, wie geht's? Und vorher? Hallo, das ist der Rabbi. Ihr seid seine Jünger. Ich gehe doch mal davon aus, dass ihr bis jetzt auch schon geglaubt habt. Ja, aber nicht wie jetzt. Da ist was gewachsen. Glaube ist etwas Dynamisches, ist nicht etwas Statisches. Da ist etwas gewachsen. Sowas hatten sie noch nicht gesehen. Und natürlich macht es mir Freude, nochmal darauf hinzuweisen, dass seine Mama schon viel weiter im Glauben war als seine Jünger. Die hat das gewusst. Glauben darf wachsen. Es ist eine gute Idee, Jesus einzuladen. Dann sehen wir wiederum Maria, die eine gute Entscheidung trifft und den Dienern eine sehr kluge Anweisung gibt, nämlich die Anweisung, was er euch sagt, das tut. Vers 5. Seine Mutter sprach zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Ganz offensichtlich hatte sie dort was zu sagen. Ganz offensichtlich hatte sie dort einen gewissen Einfluss. Und ihren Einfluss nutzt sie. Sie nutzt ihren Einfluss bei dieser Partygesellschaft, um Jesus Autorität zu verschaffen. Ich glaube, auch diese Sklaven hätten nicht auf irgendjemand gehört. Und diese Anweisung war ja nun auch nicht ohne und mal aus menschlicher Sicht nicht sonderlich intelligent. Ja, wenn man ein Wunder Gottes nicht auf der Rechnung hat. Sie verschafft ihm Autorität, sie nutzt ihren Einfluss und sie sagt den Dienern, was er euch sagt, das tut. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Rat. Wenn wir Jesus einladen, dann ist es normal am Anfang, dass wir ihn erstmal als Freund einladen. Keiner von uns mag den Gedanken, fremdbestimmt zu sein. Wir alle mögen unsere Freiheit, wir alle mögen gerne frei und selbstbestimmt sein. Und wenn jemand sagt, ich möchte dein Freund sein und jemand, der wirklich mein Leben bereichern kann, dann ist das eine schöne Sache. Und Jesus kann als Freund ganz viel bewirken in unserem Leben. Er gibt uns Verständnis, er gibt uns Trost. Er versteht alles in unserem Leben. Er versteht dich auch in deinen schlimmsten Momenten, wo du dich selber nicht mehr leiden kannst und nicht verstehst, wie habe ich da nur so dämlich reagieren können. Sagt Jesus, ich verstehe das. Ich verstehe dich, ich kenne dich, ich bin selbst Mensch geworden, ich kenne diese Situation. Jesus versteht das. Also allein diese Einladung als Freund bewegt ganz viel. Aber nochmal sehr viel mehr wird auch bewegt, da wo Jesus Herr in unserem Leben sein darf. Die Einladung Jesus als Herrn. Ganz viel von dem, was er uns schenken will, hat einfach damit zu tun, dass wir auf ihn hören. Und es mag sein, dass am Anfang das, was er sagt, nicht dem entspricht, was wir jetzt getan hätten. Also dieser Moment, wo Jesus Herr unseres Lebens wird, wo wir sagen, ja, ich habe dich eingeladen als Freund, aber ich möchte hören, was du mir zu sagen hast und ich möchte das tun, weil ich glaube, dass du Gott bist und dass du etwas Wunderbares auch mit dieser Gehorsam machen kann. Jesus spricht zu den Dienern und sagt ihnen etwas, was menschlich gesehen ganz wenig Sinn ergibt. Ich frage mich, ob der Bräutigam das auch gemacht hätte, was Jesus gesagt hätte. Diener, Sklaven, sind ja nun gewohnt zu gehorchen. Ja, man sagt ihnen was und sie machen das. Gut, Maria hat ihm die Autorität verschafft, aber hätte der Speisemeister, ein höherer Angestellter, hätte er das gemacht, was Jesus da vorgeschlagen hatte? Hätte er wirklich diese steinernen Wasserkrüge gefüllt und dann dem Speisemeister das Wasser gebracht, in der Hoffnung, es wäre zu Wein geworden? Nun, er war ja der Speisemeister, aber wer auch immer. Ich glaube, er nicht. Die Botschaft ist, wir als Kinder Gottes, wir dürfen uns als Kinder Gottes, als Freunde Gottes, Freunde Jesu, aber wir dürfen uns auch als Diener Jesus sehen, ohne dabei Angst zu haben. Wir wissen ja, dass seine Herrschaft eine Liebesherrschaft ist. Die Herrschaft Jesu ist eine Liebesherrschaft und dabei geht es immer auch um uns. Auf Jesu Schachbrett dieser Welt, wo er dann herrscht, wo Gott dann herrscht, da sind wir nicht irgendwie die Bauern, die er auch schon mal opfern kann für eine größere Sache oder so. Nein, nein, es geht immer auch um uns. Es geht auch um unsere Kleinigkeiten. Es geht auch um die Lage mit dem Wein bei unserer Party. Das beweist Jesus ja sehr an dieser Stelle. Es geht immer auch um uns. Und wenn wir dann mit Jesus unterwegs sind als unserem Herrn, dann schließt sich irgendwie ein Kreis. Ein hochinteressanter Gedanke. Wir laden ihn ein als Freund, großer Segen, großer Gewinn. Wir laden ihn ein als Herr, das heißt, wir hören auf ihn, wir gehorchen ihm, auch wenn er Dinge sagt, die wir nicht verstehen. Und wenn wir dann eine Weile mit ihm unterwegs sind, sagt er uns, so wie er seinen Jüngern sagte in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das finde ich stark. Er kommt in unser Leben als Freund. Wir dürfen ihn dann einladen, unser Herr zu sein, und das hat auch mit Gehorsam zu tun. Aber letztendlich sagt Jesus nicht so, das ist jetzt das Maß aller Dinge, ich bin der Herr, ich habe das Sagen und ihr müsst das alles gar nicht verstehen, ihr seid da unten meine Untergebenen. Nein, sondern Jesus verändert uns, legt sein Wort in unser Herz, verändert unser Denken, er erneuert uns und am Ende kommt er auf uns zu, so, ich nenne euch nicht mehr Knechte. War vielleicht mal eine wichtige Phase. So wie für Kinder, die wir erziehen, ist es, glaube ich, da gibt es eine wichtige Phase, wo sie einfach mal gehorchen lernen müssen. Ob der Dreijährige das versteht, warum ich nicht möchte, dass er die Finger in die Steckdose tut, ob er sogar rebelliert, sich auf den Boden wirft und um sich schlägt, er fühlt sich beraubt, bevormundet, er will gerne machen, was er möchte, ganz egal, er muss da einfach mal gehorchen, da muss er durch. Ich habe festgestellt, nach kurzer Zeit wollen sie ihre Finger da nicht mehr reinstecken. Wenn wir das hinkriegen, ohne dass sie es ausprobiert haben, umso besser. Ja? Einfach mal gehorchen. Aber meine Kinder gehorchen mir heute überhaupt nicht mehr. Die sind erwachsen und haben ihre eigenen Kinder und so weiter. Und das ist richtig so. Ja? Das ist richtig so. Wir haben sie geprägt. Und ähnlich ist es hier. Er kommt als Freund, er lädt uns aber auch ein, seine Knechte, seine Diener zu sein, ihm zu gehorchen. Und im Endeffekt sagt er dann, so, aber ich möchte euch auf Augenhöhe bringen. Es geht nicht darum, dass ihr mir ein Leben lang irgendwie gehorcht, ohne zu verstehen, sondern ihr sollt verändert werden von innen heraus und kommt auf Augenhöhe. Und das sehen wir hier eigentlich wie in einem Bild wunderschön. Die Diener wussten nicht, was das sollte. Die Diener hatten keine Ahnung. Das waren Diener. Macht mal, wir haben keinen Wein, also macht mal Wasser in die Krüge. Hä? Und dann schöpft das mal, tut es mal schön in ein Weinglas und bringt das mal dem Speisemeister. Hä? Geht's da? Naja, das waren Diener. Die haben nicht viele Fragen gestellt. Die mussten das nicht verstehen. Die machten, was ihnen gesagt wurde. Maria war schon Freundin. In diesem Johannes 15 Sinne. Maria wusste ganz genau, was da abgeht. Maria war die, die Jesus sagte, sie haben keinen Wein. Die wusste Bescheid. Maria war die, die den Dienern sagte, was er euch sagt, das tut. Sie war schon Freundin. Im Sinne von Johannes 15 und die Diener noch in dieser anderen Phase. Wie viel Gutes könnte Jesus bewirken in unseren Beziehungen, in unserem Beruf, in der Politik, in der Gesellschaft, in der Gewerkschaft, in unserem Verein, wenn wir ihn einfach einladen und ihm Gehör verschaffen. Wenn wir so wären wie Maria, dass da, wo Gott uns hingestellt hat, wir unaufdringlich, aber doch immer einen Blick dafür haben, wo kann ich hier Jesus einladen? Wo kann ich Jesus hier reinbringen? Wo kann ich Jesus hier Gehör verschaffen? Weil Jesus interessiert sich nicht nur für Kirche und dass unsere Seelen errettet sein mögen. Jesus interessiert sich für diese Gesellschaft. Jesus interessiert sich für diese Welt. Jesus interessiert sich für was da los ist in deiner Firma und wie Menschen da miteinander umgehen. Jesus interessiert sich für die Menschen und für diesen Planet. Und da, wo wir hingestellt sind, da, wo er uns hingestellt hat, da dürfen wir ihn reinbringen und dürfen so wie Maria schauen, wie können wir Jesus hier Einfluss verleihen, Autorität verleihen. Das ist unsere Berufung. Und eine dritte Beobachtung, worum es hier geht in dieser Geschichte, ist eine echte Hoffnung. Das Beste kommt zum Schluss. Ich finde die Geschichte echt abgefahren. Der Speisemeister trinkt jetzt diesen Wunderwein, der vorher noch Wasser war, lässt den Bräutigam kommen und beschwert sich erstmal. Also das geht ja wohl gar nicht. Das macht ja keiner. So eine Hochzeit, die dauerte ziemlich lange damals und man nahm, das erklärte er ja dann, einen richtig guten Wein. So den ersten Wein am Abend. Ein ganz, ganz guter Tropfen. Man stellt fest, nach der ersten Flasche ist gar nicht mehr so wichtig. Ich finde das unglaublich sympathisch. Ich bin so dankbar, dass wir diese Geschichte haben und dass wir nicht immer auch nur dieses Gottesbild in uns zeigen, dass Jesus sagte, oh, ihr hattet doch schon so viel, ich mach mal Kakao. Oder einen guten Saft, Bio. Nein, das Beste kommt zum Schluss. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass wir in dieser Geschichte auch etwas sehen, dass wir ein wunderbares Bild haben für das, was Jesus auf diese Erde bringen wollte, nämlich das Evangelium vom Reich Gottes. Und ich weiß nicht, wie es war mit diesem jungen Brautpaar, ob sie an dem Tag sich wirklich was gemerkt haben, auch für ihre zukünftigen Jahre, für ihre Familie, für ihre Kinder. Wir haben einen Freund und einen Herrn und bei dem kommt das Beste zum Schluss. In jeder Situation, das waren damals Zeiten, die Römer beuteten das Land aus, es war erbärmliche Armut, es war kein leichtes Leben damals in Israel. Es war wahrlich kein leichtes Leben. Krankheiten, Seuchen, Engpässe, Hunger, ja, es war kein leichtes Leben. So zu wissen, wir haben einen Freund und einen Herrn, Jesus Christus, der lebendige Gott. Und bei ihm kommt das Gute immer noch. Ja. Bei ihm kommt der beste Wein zum Schluss. Ich finde das so schön, das mitzunehmen, auch hinein in mein eigenes Leben, in mancher Krise. Wenn du vielleicht heute in einer ganz, ganz schwierigen Situation bist in deinem Leben, die so auswegslos scheint und du dich fragst, war es das? War das mein Leben? War das, was für mich geplant war? War das schon alles und jetzt geht es immer weiter bergab oder wie? Immer diesen kindlichen Glauben haben zu dürfen, immer wieder neu, zu sagen, bei Jesus kommt der beste Wein am Ende. Gott hat noch etwas vor. Gott möchte noch etwas tun. Ich glaube, dass Christen ganz, ganz positive Menschen sein dürfen. Christen dürfen in jeder Situation Hoffnung haben und verbreiten. Das ist unsere Botschaft. Der beste Wein kommt zum Schluss. Mit Jesus wird's gut und mit Jesus dürfen Dinge immer besser werden. Dürfen Dinge immer besser werden. Du sagst, ja, aber manchmal werden Dinge auch schlechter. Ja, ich weiß. Und doch schauen wir in die Zukunft und gehen davon aus, dass es auch wieder besser werden kann. Ich glaube, das ist unsere Berufung. Wisst ihr, ich habe einen Papa, meinen Vater. Ich glaube, es gibt keinen größeren Optimisten auf der ganzen Welt. Er ist ein Positivist, was für ein Wort, bis in die Knochen. Ich erinnere mich so früher, Radtour in Holland, kletschnass, schwarze Wolken am Himmel. Und im Laufe des Tages hat er bestimmt 5-mal gesagt, guck mal, da hinten, da wird es hell. Gleich wird das hell. Wir sehen heute noch die Sonne, bis man manchmal nicht mehr hören konnte. Unerträglich. Ist auch ein bisschen Veranlagungssache. Ich denke an einen anderen Freund von mir, oh meine Güte, der hat immer so viel Ängste und Bedenken und Sorgen. Ich sage, weißt du, wenn du in den Raum kommst, manchmal denke ich, da bleiben alle Uhren stehen. So viel negative Energie. Auf der einen Seite ist es sicherlich auch Veranlagung, ne? So Leute, die so eher zu diesem Negativen neigen, sind ja keine schlechten Menschen, sind oft sehr gewissenhafte Menschen, sind oft sehr wenig oberflächliche Menschen, sondern tiefgründige Menschen. Ne? Also, aber ich glaube, über Veranlagung hinaus, wie wir so geschaffen sind, glaube ich, dass wir als Christen, so wie wir sind, aber grundsätzlich Hoffnung in uns tragen dürfen. Und ich finde diese Botschaft so wichtig. Wir leben in einer Zeit, in der der Negativismus regiert. Es gibt negatives Gerede von morgens bis abends. Ich weiß gar nicht, ob uns das noch so auffällt oder ob es so normal geworden ist. Und ich glaube, dass wir als Jünger Jesu in unserer Gesellschaft herausgefordert sind, diesem Negativismus etwas entgegenzusetzen. Egal, wo du heute hingehst, innerhalb der ersten 3 Minuten kommt das Thema auf Corona. Und dann geht das los, die Regierung macht viel zu wenig oder die Regierung macht viel zu viel. Ich habe Freunde auf beiden Seiten. Ja. Dann reden wir über das Impfen. Die, die sich impfen lassen, habe ich festgestellt, die machen das einfach. Die, die sich nicht impfen lassen, müssen das mit jedem teilen. Ich habe Freude auf beiden Seiten. Ich sage nochmal, ich will mich da heute gar nicht festlegen und gar nicht sagen, guck mal, ich stehe auf dieser Seite oder stehe auf jener Seite. Ich respektiere Leute, die sachlich und hilfreich ihre Meinung sagen. Was mein Anliegen ist, ich möchte gerne etwas Positives sagen können. Ich möchte gerne in die Zukunft blicken und sagen, ich bin mit Jesus unterwegs und ich glaube, dass gute Dinge auf uns warten. Was würde aus unseren Gemeinden, wenn sich das rumsprechen würde, wenn von uns eine Energie ausgehen würde des hoffnungsvollen Denkens? Jesus ist gekommen und hat das Reich Gottes in diese Welt gebracht. Seitdem ist er hier in dieser Welt mit seinem Reich. Er ist hier auf dieser Party. Und da, wo er ist, da geht noch was. Da sind wir noch nicht am Ende. Da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der beste Wein kommt zum Schluss, wenn wir in jeder Situation Hoffnung verbreiten würden. Wenn wir in jeder Situation etwas Positives zu sagen wüssten. Wenn wir Jesus einladen und ihm Gehör verschaffen und wenn wir für ihn sprechen, dass wir ihm vertrauen, wir glauben daran, dass etwas positiv werden kann. In jeder Situation unseres Lebens dürfen wir Hoffnung haben und dürfen diese Hoffnung verbreiten. Und ich möchte uns das heute so ein bisschen ins Stammbuch schreiben. Ich glaube, das ist Jesu Auftrag für uns, seine Nachfolger, für uns, seine Jünger. Licht in der Finsternis zu sein. Jesus hat uns gesagt in Matthäus 5 von Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Das ist, was Jesus möchte. Er möchte, dass von uns Licht ausgeht. Er möchte, dass wir eine positive Haltung haben, was die Zukunft betrifft. Dass wir positiv in die Zukunft schauen und dass wir sagen, mit Jesus wird's gut. Und bei Jesus, wie wir ihn kennen, kommt der beste Wein immer zum Schluss. Das ist unsere Aufgabe. Und leider finde ich manchmal diesen gesellschaftlichen Negativismus unter Kindern Gottes ganz genauso. Also ich habe aufgehört in sozialen Netzwerken, da wo christliche Zeitschriften so ihre Posts machen, mir die Kommentare drunter anzugucken und was da so alles geredet wird. Ich möchte mal sagen, das ist so, was ist das Gegenteil von Evangelium? Keine Ahnung, es ist so traurig. Es ist so traurig, wenn auch wir in dieser Gesellschaft nur Negatives zu sagen wissen. Es ist so traurig, wenn Jesus nur so, wenn Menschen so geprägt sind, Christen so geprägt sind, ja, ja, es geht alles den Bach runter, aber letztlich ist das ja auch vorhergesagt. Es muss ja alles immer schlimmer werden. Es muss ja alles den Bach runtergehen. Und ja, ja, und die Liebe wird in vielen erkalten. Und ich glaube daran, was einmal ein weiser Mann gesagt hat, es bringt tausendmal mehr, ein winziges Licht anzuzünden, als alle Finsternis dieser Welt zu verfluchen. Ich glaube, manches Mal haben wir zu viel die Finsternis dieser Welt verflucht und gesagt, ach, wie schlimm alles und hier und da. Ich glaube, es ist jetzt für den einen oder anderen Zeit, umzudenken. Jesus beruft uns, Licht zu sein. Jesus beruft uns, inmitten der äußersten Finsternis ein Licht zu sein. Das sind seine Jünger. Wir haben einen Herrn, der die Party ändern kann. Wir haben einen Herrn, mit dem es am Ende gut wird und bei dem der beste Wein immer noch zum Schluss kommt. Aber Uwe, was ist mit Leuten, die wirklich, wirklich in diesem Leben, ja, die Gesäßkarte zu sehen bekommen? Ja, ja, es ist, wisst ihr, früher Fußball, Schwarz-Weiß-Zarten, da kam die rote Karte hier hinten, deswegen sagt man, die Gesäßkarte, ne? Die also in diesem Leben immer wieder diese rote Karte zu sehen bekommen, diese Gesäßkarte, chronisch krank und schon eine schlimme Krankheit. Was ist mit Christen in anderen Ländern, die verfolgt werden, in China, in manchem muslimischen Land, ist das nicht ein bisschen oberflächlich? Und manche sterben als Märtyrer. Was sagst du denn dazu? Nun, auch das gehört dazu, dass dieses Leben kein Ponyhof ist, dass wir durch schwere Zeiten gehen können. Und doch, glaube ich, gehört dieser positive Glaube, mit Jesus wird's gut, unbedingt dazu. Und der beste Wein kommt eben auch ganz zum Schluss. Und ganz zum Schluss ist, dass wir in Ewigkeit bei Jesus sein dürfen. Das ist der beste Wein, der auf uns wartet. Wir sind ewige Wesen und durch die Ewigkeiten der Ewigkeiten hindurch dürfen wir bei Jesus sein. Aber glaub mal, es muss nicht das erste Gute sein, was du wieder erlebst. Ja? Sondern ich glaube, in jeder Situation dürfen Christen nach vorne schauen, dürfen Christen eine positive Zuversicht haben, eine positive Sicht haben und das auch kommunizieren und so Licht sein in dieser Gesellschaft. Ich glaube, für uns als Kirche würde unfassbar was gehen in diesem Land. Für uns als Christen würde unfassbar was gehen in diesem Land, wenn man uns kennen würde dafür, dass wir Hoffnung geben, dass wir Hoffnung haben, dass wir Hoffnung geben, dass wir positiv in die Zukunft schauen. Wenn Leute sagen würden, ich weiß nicht, was die haben und mit deren Glauben keine Ahnung, vielleicht haben die auch einen kleinen an der Klatsche, aber eins muss ich sagen, wenn man da war, fühlt man sich irgendwie besser. Wenn man da war, fühlt man irgendwie, Mensch, vielleicht wird ja doch nochmal was besser. Wenn man da war, schöpft man irgendwie Hoffnung. Das wünsche ich mir so sehr, dass bei uns die Uhr nicht stehen bleiben und unserem Gerede, sondern dass bei uns eine klare, wunderbare Sicht für die Zukunft ist. Ich möchte dich heute einladen, am Ende dieser Predigt, Jesus einzuladen. Jesus in dein Leben einzuladen, wenn du das noch nie gemacht hast. Und du darfst wissen, er ist nicht weiter weg als ein Gebet. Er ist dir näher als die Person, die jetzt neben dir sitzt, selbst in Corona-Zeiten, besonders in Corona-Zeiten. Ja, er ist dir ganz nah. Es ist nur eine Einladung und ein Senfkorn Glauben und er will in dein Leben kommen. Und ich möchte uns alle, uns allen Mut machen, uns einmal zu fragen, vielleicht auch nochmal neu Gott zu fragen. Wo hat Gott dich hingestellt? Manchmal sind Christen da, wo sie hingestellt sind und es ist gerade eine schwierige Situation in der Firma und es ist alles so negativ und es ist alles so schlimm und wir denken immer, oh Gott, hol mich hier raus. Und vielleicht hörst du heute die Stimme des Heiligen Geistes, wie Gott zu dir sagt, mein Kind, bring mich da rein. Deswegen bist du da. Bring mich da rein. Wo darfst du ihn reinbringen? Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige und wesentliche Frage. Und dann lasst uns in diese Woche gehen, lasst uns in diese Zukunft gehen und lasst uns Licht sein. Lasst uns positiv sein. Lasst uns etwas ausstrahlen von der Hoffnung, die in uns ist. Mit Jesus wird's gut. Und der beste Wein, der kommt zum Schluss. Ich habe gestern noch online an einer Beerdigung teilgenommen von einem Menschen, der mir viel bedeutet hat und der mich auch zum Teil sehr geprägt hat. Und da dachte ich so schon über diese Predigt nach und dachte, naja, jetzt darf er den besten Wein trinken, der zum Schluss kommt. Und dann dachte ich, nee, vielleicht kommt ja für ihn sogar noch ein besserer. Nämlich, wenn Jesus wiederkommt und seine Füße auf diese Erde setzen wird und die Toten auferstehen werden. Selbst für meinen Freund im Himmel gibt es vielleicht noch einen besseren Wein, der noch später kommt. Wie genial ist das denn? Amen. Ich möchte gerne mit uns beten und wenn ihr mögt, dürft ihr gerne dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, du hast uns mitten in diese Welt gestellt. Du hast gesagt, ihr seid nicht von dieser Welt, aber ihr seid in dieser Welt. Und das willst du auch so. Nicht von dieser Welt, weil wir gehören zu dir und du hast Freude und Hoffnung und Heil in unser Herz gelegt und eine positive Perspektive. Aber mitten in dieser Welt, um ein Licht zu sein für die Menschen in der Finsternis. Herr, führe uns an einen Punkt, wo wir Buße tun, wo wir Sorry sagen, da wo wir selbst den Negativismus in unserem Leben so viel Raum geben und auch in dieser Gesellschaft nur noch Negatives zu sagen haben, nur noch Zynisches zu sagen haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du da zu einer Wende kommen lässt, zu einem Umdenken kommen lässt und dass wir verstehen, du bist unser Freund, du bist unser Herr und mit dir geht etwas in dieser Welt. Ich bete für alle die, die vielleicht heute zum ersten Mal wagen zu sagen, Jesus, ich nehme einen Funken Glauben und ich lade dich jetzt ein, in mein Herz zu kommen. Gib ihnen Mut, Jesus. Berühre und ergreife du ihr Herz. Lass dein Wort in uns Frucht bringen. Und lass uns rausgehen in diese Woche mit einer klaren Sicht und Botschaft. Mit Jesus wird's gut. Amen.